Kurz mal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Kein Berufsabschluss. 1, 2, 3, 4, 5. Auch keine Ausbildung. Ja, so ist es tatsächlich. Fast jeder und jede Fünfte unter 34 hat keinen Berufsabschluss. Tendenz steigend. Und das in Zeiten des Fachkräftemangels. Darüber sprechen wir heute und noch ein bisschen mehr natürlich. Und jetzt geht's los.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Ja, das ist echt eine alarmierende Zahl. Fast 3 Millionen junge Menschen in Deutschland haben keinen Berufsabschluss. Das ist fast jeder bzw. jede Fünfte zwischen 20 und 34. So steht es zumindest im Entwurf des Bundesbildungsberichts, den das Bundeskabinett demnächst vorstellen will. Die Zahl steigt seit Jahren und hat jetzt ein neues Rekordhoch erreicht. Besonders problematisch ist, dass immer weniger Betriebe ausbilden und dass viele Jugendliche ihre Ausbildung abbrechen. Martina Sautner ist Vorstandsmitglied bei der Unternehmensvereinigung LVU in Rheinland-Pfalz und Personalchefin beim Pumpenhersteller KSB in Frankenthal. Frau Sautner, wenn Sie diese Zahl hören, jeder fünfte junge Mensch hat keine Ausbildung, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, ganz große Sorgen, denn wir als Unternehmen in Deutschland, wir brauchen natürlich qualifizierte Arbeitskräfte. Das Thema Fachkräftemangel beschäftigt uns alle miteinander ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist wirklich erschreckend zu sehen, dass das Problem eher größer wird statt kleiner. Und vor dem Hintergrund sind wir als Unternehmen natürlich auch sehr daran interessiert, qualifizierte junge Menschen in die Ausbildung zu bringen und dann eben auch das Tor zu öffnen für eine gute berufliche Entwicklung.
Ein Problem dabei ist, so scheint es zumindest, die Qualität aber der Ausbildung. Fast 30% der Ausbildungen wurden zuletzt abgebrochen. Zugegeben, nicht jeder Azubi schmeißt komplett hin, manche wechseln auch nur den Betrieb, aber auch das spricht ja nicht gerade für eine Vorzeigeausbildung. Müssen die Unternehmen sich mehr anstrengen, attraktiver für Azubis zu werden?
Ja, definitiv. Und das merken wir auch als Unternehmen, das ja auch im großen Stil ausbildet. Wir haben pro Jahr 90 Auszubildende an unseren 3 großen Standorten. Auch wir müssen definitiv mehr tun, um gute Auszubildende zu bekommen und zu halten. Wobei ich möchte auch gleich nochmal etwas relativieren, dass Unternehmen aus meiner Sicht nicht die Lust verloren haben, auszubilden, sondern es wird wirklich schwieriger. Man muss sich wirklich einiges einfallen lassen, um junge Leute zu gewinnen und zu binden. Ich möchte vor allem darauf eingehen, dass mittlerweile die Berufsausbildung ein Stück weit auch Persönlichkeitsbildung geworden ist. Wir müssen uns auch darum kümmern, dass wir Menschen in einer Phase ihres Lebens, wo es manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig wird und wo mittlerweile soziale Regulationsmechanismen wie Elternhaus, schulisches Umfeld vielleicht auch ersetzt werden durch soziale Medien, die manchmal eben auch Menschen gerade in dieser Entwicklungsphase vielleicht auch etwas irritieren, dass wir da einfach regulieren und auch einwirken im Rahmen unserer Ausbildung.
Was sind denn da konkrete Angebote, die Sie da haben?
Also was wir jetzt bei KSB sehr stark machen, ist, dass wir wirklich auf die Persönlichkeitsentwicklung unserer Auszubildenden eingehen. Wir haben zum einen erstmal entsprechend qualifizierte und geschulte Ausbilder. Und zum zweiten bringen wir unsere jungen Menschen auch immer wieder dazu, Verantwortung zu übernehmen. Also Auszubildende betreuen Praktikanten. Auszubildende müssen ihre eigenen Events selbst organisieren. Das heißt also, wir als Unternehmen setzen den Auszubildenden nichts mehr komplett vor, sondern geben ihnen Verantwortung. Und über diese Verantwortung lernen sie natürlich auch ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Das ist natürlich etwas, was wir als größeres Unternehmen anbieten können, weil wir auch eine gewisse Schwungmasse haben. Das ist natürlich auch für viele kleine Unternehmen durchaus auch schwierig.
Sie sprechen es schon an, nur knapp 19%, also noch nicht mal jeder fünfte Betrieb, hat im Jahr 2022 Ausbildungsplätze angeboten. Auch das ist ein Negativrekord. Wie kann das sein?
Also ich denke, dass in der Tat die Ausbildung wirklich auch gut aufzubauen und auch gut durchzuziehen, wird wirklich immer schwieriger. Das hat ein Stück weit was mit Erwartungshaltung der Jugendlichen zu tun, wie ich gerade eben schon versucht habe zu erläutern, hat aber eben auch viel mit bürokratischen Hürden zu tun. Ich glaube nicht, dass Unternehmen nicht ausbilden, weil sie das nicht wollen, denn das ist die beste Quelle für qualifizierte Fachkräfte der Zukunft, sondern es ist für manche Betriebe, die vielleicht auch in einer Infrastruktur sind, wo es wirklich schwer ist, A, hinzukommen, B, auch vielleicht für die jungen Menschen wenig Freizeitmöglichkeiten sind. Es gibt schon auch Unternehmen, die haben wirklich auch schwierige Rahmenbedingungen. Und es hängt nicht immer nur damit zusammen, dass sich Unternehmen das in Anführungszeichen nicht antun wollen, eine Ausbildung aufzubauen.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der DGB, fordert seit Jahren eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie. Das heißt, Betriebe, die nicht ausbilden, die sollen in den Topf einzahlen, aus dem dann außerbetriebliche Ausbildungsplätze finanziert werden. Klingt doch eigentlich nach einem plausiblen Vorschlag. Wer nicht selbst ausbildet, muss sich zumindest an den Kosten beteiligen, oder?
Ja, auf der anderen Seite muss natürlich ein Unternehmen, das ausbildet, natürlich auch etwas direkt davon haben, von der Ausbildung. Und von dem Hintergrund, dann Ausbildung für andere Unternehmen zu finanzieren, basiert ja auch auf dieser Grundannahme, dass diejenigen, die nicht ausbilden, nicht ausbilden wollen. Und ob dieses Grundmodell oder diese Grundhaltung die richtige ist, das wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln.
Wie würden Sie stattdessen nicht ausbildende Betriebe motivieren, wieder auszubilden?
Stärkere Informationen, noch mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, was wir auch über die Arbeitgeberverbände immer wieder versuchen, wie man eine Ausbildung aufbauen kann, Netzwerke aufzubauen, wie Unternehmen voneinander lernen können. Vielleicht kann man auch, wenn mehrere kleinere Unternehmen in einer Region ausbilden, dass man vielleicht dort auch ein Netzwerk aufbaut für Auszubildende. Also ich glaube, voneinander lernen und die Attraktivität und das Positive, was ja eine eigene Berufsausbildung mit sich bringt, ohne Zweifel, einfach noch stärker zu kommunizieren und Unternehmen zu unterstützen, vielleicht auch an den kleinen Stellschrauben, die wichtig sind, um wirklich eine gute Ausbildung anzubieten.
Immer wieder hören wir diese Diskrepanz, dass viele Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, aber eben auch viele Jugendliche keine Ausbildung finden. Was müsste Ihrer Meinung nach denn passieren, dass Betriebe und junge Menschen letztendlich auch besser zusammenfinden?
Also da braucht es sicherlich noch mehr Plattformen zum Austausch. Also ich kann es nur wieder als Beispiel, weil wir natürlich die Kapazitäten haben, nennen, dass wir ganz frühzeitig schon an Schulen gehen. Also meine Ausbilder, meine Ausbildungsleiter machen schon an den Schulen Werbung für die Ausbildung. Wir ermöglichen Praktika. Also da kann ich nur Unternehmen ermutigen, einfach mal 2, 3, 4 Tage im Jahr auch die Tore zu öffnen, umliegende Schulen einzuladen, dass die Schüler kommen können und sich das mal angucken können, wie so ein Arbeitstag abläuft, eine kleine Probearbeitstag anbieten, all diese Dinge, um einfach den Horizont zu erweitern für junge Menschen, dass es eben so etwas gibt für eine Berufsausbildung, für die es sich dann im Übrigen auch lohnt, einen guten Abschluss zu machen.
Sagt Martina Sautner vom Verband Die Unternehmer in Rheinland-Pfalz. Und wir haben einen Ansatz eben schon gehört, wie es zumindest klappen kann, Jugendliche, die den Weg in die Ausbildung gefunden haben, auch längerfristig zu begeistern und zu motivieren, nämlich mit kreativen Projekten und mit Eigenverantwortung. Genau für diesen Weg hat sich auch ein Karlsruher Hotel entschieden. Dort managen die Azubis ein eigenes Barlokal und zwar komplett mit Drinks und asiatischen Snacks. Wie das klappt und was passiert, wenn doch mal was schief geht, das hat Wolfgang Brauer nachgefragt.
Hähnchenfleisch brutzelt in der kleinen Küche des Hotels. Für den asiatischen Mango-Chicken-Salat, den Auszubildende Nele Lauer gerade zubereitet.
Dann habe ich dort schon meine Schüssel liegen, die ich dafür brauche, dass halt alles schnell geht, wenn es dann zu den Bestellungen kommt.
Die 18-Jährige, die seit einem halben Jahr die Ausbildung zur Hotelfachfrau macht, muss ihre Arbeit komplett selbst organisieren. Sie und die anderen Nachwuchskräfte kaufen selbst ein, kochen, braten und frittieren, sie arrangieren die Gerichte und bedienen die Gäste in der Hotelbar mit ihren kleinen asiatischen Gerichten. Das alles natürlich nicht immer so reibungslos wie die Profis.
Mir sind schon mehrere Pannen passiert, wo ich abends vergessen habe, irgendwas zu putzen oder vergessen habe, etwas vorzubereiten. Und da bin ich auch froh, dass allen klar ist, Fehler passieren und da wird keinem der Kopf abgerissen.
Vorbild für das Projekt in Karlsruhe war der Lehrbetrieb von Hotelgeschäftsführer Markus Frenkel im Allgäu. Dort durfte er vor rund 20 Jahren zusammen mit anderen Azubis ebenfalls selbstständig eine ganze Abteilung leiten.
Das hat mich in meinem Leben auch sehr weit gebracht und gerade wenn man jung ist, ist es gar nicht schlecht, wenn man mal Eigenverantwortung hat.
Die Gäste in der Hotelbar wissen, dass die Speisen von Auszubildenden zubereitet werden. Es steht in der Karte. Stammgast Georg Günther.
Ich freue mich sehr, dass es jetzt hier so eine Küche gibt, weil man abends doch nochmal bierbegleitende Speisen kriegen kann, die wirklich sehr, sehr lecker sind. Dass die Auszubildenden das kochen, das fand ich auch schon mal ganz prima. Und dann sind die also sowas von stolz, dass sie das gemacht haben. Wenn ich in meiner Ausbildung zurückdenke, da durfte ich immer den Laden fegen. Das war anders. Ganz tolle Idee. Ganz gute Maßnahme.
Und deshalb verzeihen es die Gäste in aller Regel, wenn mal was schief geht. Zum Glück findet Sami Betzenhauser, der seine eigene Ausbildung erst vor ein paar Monaten beendet und das Projekt mit vorbereitet hat.
Azubis müssen Fehler machen, um zu lernen. Dafür sind sie hier. Wenn die Azubis merken, wie es ist, Verantwortung zu tragen, dann spüren sie auch, wo sie hin möchten und was sie noch lernen können. Und es kribbelt ihnen in den Fingern, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das ist schon ein ganz richtiger Weg so.
Der das Hotel zudem wenig kostet. Die Küche musste nur etwas umgebaut werden und Gewinn muss das Lehrlingsprojekt keinen abwerfen. Aber
eine klassische Bar startet immer um 22 Uhr. Wir haben mittlerweile ab 18 Uhr schon unsere ersten Gäste, die kleine Speisen zu sich nehmen und dann auch unsere Cocktails genießen. Dadurch haben wir natürlich eine höhere Belegung, die sich wirtschaftlich gut niederschlägt.
Und deshalb denkt Hotelgeschäftsführer Markus Fränkle schon darüber nach, seinen Azubis noch mehr Verantwortung zu übergeben.
Vielleicht machen wir auch mal ein Barprojekt, wo die Azubis dann eine Bar führen. Wir haben ein mobiles Bar-Catering. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch vielleicht mal nur die Azubis damit betraut werden. Also an Ideen mangelt es nicht und wir werden sicherlich was finden.
Ja, klingt doch auch nach einem spannenden Projekt. Bisher managen die Azubis aber vor allem das Barlokal des Hotels. Und schon das zahlt sich offenbar für Hotel und Azubis gleichermaßen aus. So, und jetzt stoßen wir an.
Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
Genau, Altkanzler Gerhard Schröder feiert seinen 80. Geburtstag. Wobei die Geburtstagsfreude wohl nur noch von wenigen komplett geteilt wird, angesichts vor allem seiner Männerfreundschaft mit Wladimir Putin. Daneben verblassen dann tatsächlich alle vorherigen politischen Leistungen. Für ein kleines Happy Birthday zumindest reicht es aber trotzdem, findet zumindest mein Kollege Christoph Azzone und schreibt dem Geburtstagskind deswegen unseren satirischen Brief der Woche.
Lieber Gerhard Schröder, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Herzlichen Glückwunsch zum 80. lieber Altkanzler. Altkanzler, ist das wie bei Altbier? Das trägt das Bier zwar auch im Namen, ist aber eigentlich keines. Muss ein richtig gutes Gefühl sein, endlich ein richtiger 80er statt ein falscher 50er. Als solchen haben sie viele Sozialdemokraten in ihrer Amtszeit empfunden, als Genosse der Bosse. Heute sind sie höchstens noch Curry King, nach ihrer Aussage ist nämlich die Currywurst der Kraftriegel des Arbeiters. Genau wie ihre Partei eine Art Currywurst im Kabinett ist. Man weiß nichts Genaues über die Inhalte und in der Wahrnehmung dominiert ein gelber Scharfmacher. Einst rüttelten sie, noch Juso und nach eigener Aussage konsequenter Marxist, am Zaun des Kanzleramts. »Ich will hier rein«, sollen sie muttrunken nach einer Kneipentour gerufen haben. Heute, lieber Herr Schröder, sind es nicht wenige Genossen, die »Der soll hier raus« rufen und ihren Parteiausschluss fordern, vor allem wegen der unverwüstlichen Männerfreundschaft zum lupenreinen Demokraten Putin. Wie undankbar, oder? Dabei hat Ihnen unsere Republik so viel zu verdanken. Zum Beispiel die Erfindung der Basta-Politik, die Agenda 2010, was vor langer Zeit mal richtig futuristisch klang, oder den ersten sogenannten Fernsehkanzler. Als solcher spielten Sie sogar mit bei der Vorabendserie »Gute Zeiten, schlechte Zeiten«, die allein durch Ihre Teilnahme zu »Schlechte Zeiten« noch schlechtere Zeiten wurde. Ja, damals, lieber Gerhard Schröder, da waren Sie noch richtig prominent. Heute dagegen sind Sie leidlich peinlich, im besten Fall nur noch ein Gaspromi auf Instagram. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Christine hat uns passend zu den ganzen Feiertagen im Moment geschrieben. Mein Mann arbeitet bei einer neuen Firma und bekommt Feiertage nicht vergütet. Die Firma begründet das so: Laut ihrem Arbeitsvertrag wird auf ihrer Arbeitsstelle grundsätzlich nicht an Feiertagen gearbeitet. Es handelt sich also nicht um reguläre Arbeitstage. Jetzt schreibt sie: Ich gehe dagegen davon aus, dass gesetzliche Feiertage selbstverständlich bezahlt werden. Was stimmt denn nun? Tja, unser Arbeitsrechtler Michael Felser sagt da leider, es ist kompliziert.
Also das ist eine sehr spannende Frage und da muss ich typisch für Juristen antworten, es kommt darauf an. Die Fehler werden immer am Anfang gemacht. Am besten vereinbart mit dem Arbeitgeber genau, an welchen Tagen man arbeitet. Dann gibt es da nämlich kein Problem. Ist an den Tagen, wo man arbeitet nach dem Arbeitsvertrag, ein Feiertag, fällt die Arbeit aus und muss bezahlt werden. Ja? Wenn man an dem Tag also sowieso frei hat, dann muss der Feiertag auch nicht bezahlt werden. Und ob der Feiertag sowieso frei ist, hängt von vertraglichen oder tarifvertraglichen Regelungen und dem Einsatzplan, Dienstplan ab. Davon hängt ab, ob man den bezahlt kriegt oder ob das wie ein normaler Sonntag ist, der arbeitsfrei ist, oder ein Samstag, der dann auch nicht bezahlt werden muss.
Die nächste Frage kommt von Stefanie aus Pfullingen. Ihr Arbeitgeber rechnet die Arbeitszeit offenbar im Viertelstundenrhythmus ab. Sie schreibt nämlich: Wenn ich zum Beispiel um 7.01 Uhr einstemple, wird erst ab 7.15 Uhr gezählt. Genauso beim Ausstempeln, wenn um 15.14 Uhr gestempelt wird, rechnet es 15 Uhr ab. Die Zeit, die ich dann länger da war, die geht quasi verloren. Ist das in Ordnung?
Der Arbeitgeber muss die Arbeitszeit natürlich technisch exakt erfassen und darf nicht eine Viertelstunde abziehen beim Ein- und Ausstechen. Das wäre rechtswidrig. Was natürlich sein kann, die Arbeitszeit gilt ja erst ab dann, wenn man am Arbeitsplatz die Arbeit aufnimmt. Wenn ich jetzt ein großes Chemiewerk bin oder eine Uniklinik mit einem riesen Gelände, dann habe ich vorne ein Werkstor, indem ich einstempele und abends gehe ich aus dem Werkstor raus. Mein Arbeitsplatz ist aber, ich sage jetzt mal so 2 Kilometer von dieser Stelle entfernt, wo die Arbeitszeiterfassung stattfindet. Dann könnte der Arbeitgeber natürlich sagen, gemeinsam mit dem Betriebsrat oder Personalrat, das müsste dann in der Betriebsvereinbarung oder Dienstvereinbarung geregelt werden, wir ziehen deswegen einfach die Viertelstunde Weg ab. Das wäre unter Umständen zulässig. Es kann aber auch einfach sein, dass der Arbeitgeber denkt, so spare ich Geld. Das wäre auf jeden Fall illegal.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Und jetzt sprechen wir wieder über die Arbeitswelt der Zukunft.
SWR 1 Arbeitsplatz Spezial.
Künstliche Intelligenz.
Wie verändert KI unsere Arbeitswelt? Ja, in unserer Serie zeigen wir, wie unterschiedliche Branchen die neue Technologie schon nutzen. Und heute schauen wir uns die Logistik an. Konkret die Arbeit in Warenlagern, wo individuelle Bestellungen zusammengestellt werden. Da geht es natürlich nicht nur darum, lange Wege zu optimieren und Suchen in riesigen Hochregalen zu beschleunigen, sondern auch darum, Lösungen für Beschäftigte zu haben, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Sarah Mauer hat die KI-Assistentin eines Unternehmens aus Boppard ausprobiert.
Neuer Auftrag mit 5 Positionen.
In den Lagerhallen, in denen Lydia normalerweise zum Einsatz kommt, stehen die Regale oft meterhoch, gefüllt mit verschiedensten Waren. Lydia hilft, in diesem Warendschungel Bestellungen einfacher und schneller zusammenzustellen.
Linie 3, Position 3.
Marketingmitarbeiterin Sandra Weber zeigt mir, wie es geht. Dann darf ich auch selbst mal probieren. Gar nicht so einfach, denn Lydia reagiert nur auf festgelegte Befehle.
Wie sage ich Lydia, dass ich jetzt den Auftrag starten möchte?
Startauftrag.
Startauftrag.
Ich trage eine spezielle Weste mit integrierten Lautsprechern und einem Mikrofon. Auf meinem Rücken sitzt das eigentliche Gehirn von Lydia. Ein faustgroßes Gerät, im Grunde ein kleiner Computer. Der erklärt mir jetzt, zu welchem Regalfach ich gehen soll.
Ebene 3, Position 6.
Jetzt muss ich Lydia eine kurze Prüfnummer sagen, damit sie weiß, ob ich vor dem richtigen Fach stehe. Die finde ich auf dem Etikett, das an jedem Regalfach angebracht ist. In diesem Fall ist es die 6.
6 okay?
2 Stück.
Ich nehme 2 Kartons aus dem Regal und bestätige.
2 Stück okay?
Mit einer solchen Sprachsteuerung müssen Kommissionierer nicht mehr mit einer Liste durch das Lager laufen und aufwendig die langen Nummern aus der Liste mit denen an den Fächern abgleichen. Dadurch bleiben beide Hände frei. Aber es gibt auch noch einen anderen Vorteil, sagt Tim Just, der Geschäftsführer von Lydia Voice.
In dem Moment, wo ich etwas ausspreche, wird es kognitiv bewusst verarbeitet. Ich sage nicht 2 okay und nehme dann 3 oder 1, weil ich habe 2 ausgesprochen.
So könnten Fehler vermieden werden, erklärt er. Und wenn man doch versehentlich mehr aus dem Regal nimmt? Ich teste, was passiert.
5 okay.
Übermenge nicht erlaubt. 2 Stück.
Aber was ist, wenn ein Kommissionierer nicht so gut Deutsch spricht? Kein Problem, sagt Tim Just. Durch die KI würden auch Akzente und Dialekte gut erkannt. Und man könne auch mehrere Sprachen einspeichern. Auch das teste ich.
2 Stück.
2 okay.
Auftrag beendet.
Die Mitarbeiter können auch bei der Ausgabe zwischen verschiedenen Sprachen auswählen, sagt Tim Just. Dadurch könnten ausländische Arbeitskräfte in ihrer Muttersprache arbeiten, egal wo. Alles dank künstlicher Intelligenz. Aber ist sie so intelligent, dass sie menschliche Mitarbeiter irgendwann ersetzen kann?
Ich glaube nicht, dass KI den Kommissionierer ersetzen wird, weil das ist halt eine körperliche Arbeit und das ist halt sehr, sehr schwer zu automatisieren und auch nur sehr, sehr schwer durch Roboter abzubilden. Aber KI kann für die Menschen einfach eine super Hilfe sein. Und in der Kombination kommt eben ein besseres Ergebnis heraus.
Also ersetzen soll KI uns wohl nicht, aber kann sie vielleicht den Fachkräftemangel lindern? Die Frage habe ich mir unter anderem für eine längere Reportage in SWR 2 Wissen gestellt. Da gibt es auch noch mal ein paar spannende Einsatzfälle von KI, zum Beispiel im Handwerk. Wer reinhören mag, den Link packe ich in die Shownotes. Und das war SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
SWR 1 Arbeitsplatz.